Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. An meiner Seite, wie so oft schon, glücklicherweise, mein Ressortleiter Patrick Lang.
Guten Morgen.
Ihr schreibt uns ja fleißig Leserpost, Leserbriefe und immer wieder ganz viele Kommentare bei YouTube, Spotify und Co. Und da kommt immer wieder raus, dass ja eigentlich das mit den E-Autos alles ganz cool ist, ganz schön. Aber es kommen auch immer wieder Fragen, so wo soll denn der ganze Strom herkommen? Woher sollen denn die ganzen Batterien kommen? Und wie soll das alles funktionieren, wenn ich keine eigene Garage habe? Eins vorneweg zu den ersten beiden Fragen. Packe ich euch einfach 2, 3 Folgen runter in die Shownotes. Haben wir nämlich alles schon mal besprochen. Könnt ihr da nachhören. Die dritte Frage, die wollen wir aber heute mit unserem heutigen Gast klären. Mit Niklas Behl, der kommt nämlich von Amperfied. Und mit dem können wir heute darüber sprechen, wie das mit so Situationen ist beim Laden, die nicht ganz so einfach sind wie Einfamilienhaus, Carport, Wallbox, fertig. Mit ihm wollen wir nämlich sprechen, wie das ist, wenn wir Dienstwagenladen machen müssen, wenn wir Dienstwagen zu Hause laden wollen, wenn wir ein Mehrparteienhaus mit mehreren Wallboxen ausstatten wollen, Netzanschluss und. Also alles, was so ein bisschen schwierig ist, vielleicht auch noch so ein bisschen PV dabei. Und
kriege jetzt schon Kopfschmerzen.
Sag das nicht, das wird, glaube ich, gut und vor allem sehr, sehr lehrreich. Auch für dich, Patrick.
Ja, ausgerechnet für mich.
Und deswegen, Niklas, schön, dass du da bist und uns mal heute in die Welt dieser komplexeren Ladewelt einbringst und mitnimmst.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich bin gespannt. Also wir werden das, glaube ich, ganz gut erschließen, das Thema.
Hervorragend. Ich bin optimistisch. Kannst du dich zu Beginn zuerst mal selbst vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast und warum du das jetzt tust, was du tust?
Selbstverständlich. Die Wege der E-Mobility sind ja so ein bisschen unergründlich. Es gibt ja keinen Studiengang E-Mobility. Also insofern kommen ja alle, die da irgendwo unterwegs sind, auch irgendwo her. Ich bin eigentlich mal gelernter Betriebswirt, aber eigentlich nie irgendwas im betriebswirtschaftlichen Bereich gemacht, sondern habe eigentlich ab Tag 1 immer irgendwo in technischen Projekten unterwegs gewesen, lange Zeit bei der Lidl gewesen, habe dort IT-Projekte gemacht, habe dann 10 Jahre IT-Beratung in großen Softwareprojekten gemacht und kam dann über die letzte Beratungsposition tatsächlich dann mit Amperfied in Kontakt. Das war damals gerade frisch aus dem Heidelberg-Konzern ausgegründet und bin dort mit den beiden Geschäftsführern ins Gespräch gekommen in der Beratung und hatte da aber schon quasi beschlossen, der Beratung mal den Rücken zu kehren und, ich sage mal, was Richtiges zu machen. und habe parallel auch schon ein paar Jahre selbst einen Online-Shop gehabt und habe Wallboxen tatsächlich zu der Zeit verkauft. Und war quasi bei uns, als wir ein Beratungsprojekt gemacht haben im E-Mobility-Bereich, der quasi aus privatem Interesse neben dem IT-Thema Ahnung hatte davon und war dann quasi dafür gesetzt. Und als meine Zeit dann bei meinem alten Arbeitgeber zu Ende ging, musste ich dann den beiden verkünden, dass ich dann jetzt bald weg bin. Und dann haben die mich gefragt, was ich denn eigentlich jetzt danach mache. Das weiß ich noch nicht. Und dann haben die gesagt, wir sollten uns mal zusammensetzen. Und dann ein halbes Jahr später, das war im Oktober 2022, war ich dann bei der Amperfied an Bord und darf dort mittlerweile die Entwicklung leiten.
Cool. Jetzt hast du schon gesagt, und das müssen wir einmal kurz einordnen, Amperfied, ausgegründet Heidelberg. Also Amperfied ist eine Heidelberg-Tochter.
Genau,
wir sind nicht der Stadt, 100, sondern der Druckmaschinen.
Genau, wir sind eine 100%-Tochter der Heidelberger Druckmaschinen AG. Und aber da kann ich gerne jetzt auch noch so ein bisschen drauf eingehen, was damit eigentlich Wallboxen auf sich hat. Weil, genau. Wie kommt man dann zu Wallboxen?
Genau.
Die beliebte Frage quasi.
Ja. Dafür sind wir bekannt, für die beliebten Fragen.
Sehr gut. Also die Heidelberger Druck hat eine sehr hohe Fertigungstiefe, hat aus historischen Gründen auch eine eigene Leistungselektronikproduktion, kann selbst Leiterplatten fertigen, also quasi einmal die komplette Fertigungstiefe, was man heute in der Ladetechnik auch gebrauchen kann. Und da mache ich jetzt keinen Hehl draus, der Druckmaschinenmarkt oder sein Wachstum ist überschaubar. Das heißt, man hat
sich im Herbst befindlich.
Ja, wir haben ja so Tablets und digitale Endgeräte, die jetzt...
Genau.
Ich habe auch noch Papier.
Und da sind zumindest, also das Druckvolumen ist überraschend stabil, weil es wird natürlich vielleicht weniger Katalog gedruckt und dafür mehr Verpackung. Heidelberg tut beides. Aber trotzdem ist so quasi die Grundherausforderung, dass da jetzt das Volumen nicht übermäßig wächst. Und man hat ursprünglich mal quasi nach Auslastung gesucht und sich überlegt, was kann man denn mit den Mitteln tun? Und zu der Zeit hat man sich dann in Richtung Automotive umgetan. Und zu der Zeit kam dankenswerterweise mal die Firma Porsche um die Ecke, die jemanden gesucht hat, der für den Panamera Plug-in-Hybrid ein Ladekabel herstellen kann, also industriell fertigen kann in deren Anspruchsgrundlage oder in deren Qualität. Und das wurde dann Heidelberg. Und daraus ist dann im Prinzip schrittweise, man hat in diesem ersten Projekt quasi das Know-how aufgebaut, um das alles zu können. Und 2018 hat man dann auch entschieden, mit eigener Marke ins Rennen zu gehen. Und die Technik, die man dann schon von der Kompetenz her drauf hatte, auch selbst unter eigenen Namen zu verkaufen. Das war dann die Heidelberg Wallbox. Die hat dann damals sicherlich auch sehr davon profitiert, dass sie im damaligen ADAC Wallbox-Test nicht nur die günstigste war, sondern auch die am besten abgeschnitten hat.
Sehr günstiges Modell einfach und dadurch beliebt.
Genau, das war so der Door-Opener. Und daraus wurde jetzt halt über die Jahre ein ganzes Produktportfolio von, ich sage jetzt, dieser ganz einfachen Wallbox, die man sich in sein Carport hängt, ein Auto dranhängt und dann gibt die halt Strom, bis hin zu smarteren, vernetzten Ladesäulen für den öffentlichen Raum und ich sag mal, immer breitere Palette für die verschiedenen Use Cases.
Wir hatten ja im Podcast schon einige Gäste, mit denen wir auch über Wallboxen gesprochen haben, die auch Wallboxen bauen, entwickeln, erdenken, was auch immer. Was bei mir am Ende häufig hängen blieb, war, dass das eigentlich alles doch relativ dumme Geräte sind, also wie in die Steckdose eine Wandwarze zu Hause, die so ein bisschen Technik drin hat, aber so richtig, dass man damit Geld verdient in einem Hochlohnland wie Deutschland, ist eher schwer, weil der Intellekt dieser Wallbox, dieser Steckdose halt irgendwie auf so, keine Ahnung, 2-Tesla-Level ist. Also ein bisschen, ja, noch nicht so richtig ausgereift. Trotzdem sind die Teile dafür ja relativ teuer, wenn ich mir einfach überlege, das sind vorrangig mal 3 Kabel oder 5 Kabel, je nachdem, die da reingesteckt werden und verkrimmt und dann ist fertig. Wieso sind denn die Dinger so teuer? Weil ihr die in Deutschland baut oder was ist das Ding?
Also wir monitoren das natürlich auch konsequent. Das heißt, die reinen Fertigungskosten machen einen Bruchteil davon aus. Also das heißt, wenn ich das jetzt irgendwie statt an unserem Hochlohnstandort in Wiesloch fertigen würde, in China fertigen würde, würde sich am Verkaufspreis von der Wallbox wenig ändern, weil die reine Assembly relativ wenig von den Kosten ausmacht. Tatsächlich sind es relativ viel Komponenten und es ist natürlich auch für alles, was heute eigentlich den Unterschied macht, also die Komponenten drumherum, die Software, die will natürlich entwickelt werden und die sorgt natürlich dann am Ende für Entwicklungskosten. Also alles, was smart ist, ist dann sicherlich das, was dann wertschöpfend ist. Und was aber auch, wenn wir jetzt irgendwie im weiteren Verlauf noch durch die verschiedenen Themen durchgehen, dann halt auch den Unterschied macht, ob ich einfach nur laden kann oder ob ich nenne es jetzt mal, Probleme lösen kann.
Oh, großes Wort, ne? Also, aber da können wir mit dem Mythos ja aufräumen, dass die Intelligenz hier, die kommt nicht aus der Steckdose selber, sondern aus dem System außenrum. So, aus der Software.
Genau, es gibt, wie das immer so ist, es gibt immer ein paar Sachen, wo man Hardware für braucht. Beliebtes Beispiel ist für alle, die das Thema PV-Überschussladen intensiver betrachten. Da haben wir heute das Thema der Phasenumschaltung.
Ja.
Das erfordert natürlich Hardware, die das kann.
Das musst du vielleicht auch kurz noch erklären, weil nicht jeder ist da so
sehr, tief dran. Sehr gerne. Wir haben eine Begrenzung von 6 Ampere Ladestrom, die pro Phase beim Laden immer erforderlich ist, zumindest bei heutigen Fahrzeugen. Und das führt halt dazu, wenn man dreiphasig, wie das Stromnetz in Deutschland zumindest heute ist, ein Fahrzeug laden möchte, brauchen wir so um die 4,2 kW Mindestladeleistung. Wenn ich jetzt halt irgendwie eine 6 kW Peak PV-Anlage auf dem Dach habe, dann ist natürlich der Zeitraum, in dem ich mindestens 4,2 kW Überschuss habe, den kann ich an der Hand abzählen. Und dann wäre die Alternative entweder darunter gar nicht zu laden oder ich müsste halt auf jeden Fall mindestens teilweise auf Netzstrom zurückgreifen. Und da bedient man sich als Hersteller eines Tricks, und schaltet von den 3 Phasen 2 weg. Und dann habe ich nur noch 1 Phase, habe weiterhin die 6 Ampere Die multiplizieren sich dann mit der Spannung von unserem Stromnetz zu ungefähr 1,2 kW. Und mit denen kann ich dann ganz vernünftig noch laden und auch diesen niedrigeren Überschussbereich voll ausnutzen.
Aber selbst das ist jetzt nicht, also gerade wenn wir jetzt rausgucken heute, ist es nicht so richtig sonnig draußen. Ich weiß, dass mein Balkonkraftwerk jetzt so die letzten Tage gebracht hat. Das war jetzt nicht so richtig viel. Es gibt ja aber gerade im Winter oder im winterlichen Wetter ganz viele Situationen, wo selbst wir auf 1,2 kW im Überschuss niemals hinkommen, sondern das tröpfelt dann bei ein paar hundert Watt rum. Die will ich ja auch da reintun, das nicht zuladen. Einfach um es mitzunehmen und nicht ins Netz einzuspeisen für einen lächerlichen Betrag.
Da sind wir dann tatsächlich in dem Bereich, den man sich mit der Software erschließen kann. Mhm. Weil dann muss ich im Prinzip hergehen und überwachen, was ist denn gerade an Produktion da? Was kann ich davon loswerden? Mhm. Und kann dann versuchen, dass ich definiere, ich will diesen Strom loswerden. Darunter komme ich technisch nicht. Mhm. Dann kaufe ich halt ein bisschen zu, weil viele Kunden entscheiden sicherlich, ich will lieber die, statt quasi für nichts oder nahezu nichts, diesen Überschuss einzuspeisen, dann lade ich den wenigstens sicher ins Auto und noch ein bisschen mehr, dann ist es wenigstens voll.
Ja, warum brauche ich das überhaupt, diese 6 Ampere? Was ist der technische Gedanke dahinter?
Man hat mal normativ festgelegt, dass es mindestens 6 Ampere sein sollen.
Ist das so ein Char-In-Ding oder ist das?
Das ist fest, also war ursprünglich mal oder hat seine Ursprünge in wie quasi der Typ 2 Standard definiert wurde.
Okay.
Das Ziel ist auch tatsächlich, wenn wir jetzt.
Danke, Mennekes.
Ich meine, die haben natürlich damals viel Weitblick schon bewiesen, als sie das definiert haben, aber diese Beschränkungen sind da. Das soll dann in Zukunft jetzt dann auch mit ISO 15118 und Powerline-Kommunikation wird sich das aufheben lassen. Da haben wir aber natürlich einfach immer noch die Beschränkung, das wird halt erst so richtig seine volle Wirkung entfalten können, wenn alle Fahrzeuge das können und die gesamte Ladeinfrastruktur das kann. Und ganz realistisch, das dauert noch vermutlich mehr als 5 Jahre, deswegen müssen wir jetzt erstmal mit den technischen Rahmenbedingungen einfach arbeiten, die da sind. Und das ist pragmatisch und funktioniert.
Du hast gesagt, dass ihr vor allem auf Software irgendwie Wert legt und da eure Wertschöpfung draus zieht. Bei euch in der Nähe gibt es ja 2-3 Unternehmen, ein ganz großes, das sich dem Thema
mit Software zu tun haben.
Software irgendwie verschrieben hat. Erste Frage, wie kriegt ihr überhaupt die Leute? Und zweitens, baut ihr die Software selber oder setzt ihr da auf Open-Source-Systeme? Gibt es bei euch in der Nähe, glaube ich, auch ein kleines Unternehmen, hatten wir auch schon mal da. Bionics beispielsweise, die sagen, muss alles oder kann alles Open Source, muss dir gar nicht, also kannst nur noch das Ding außen anstreichen und der Rest tut. Was ist da euer Weg?
Genau, also unser Weg ist heute, dass wir sagen, den Hardware-Teil, das wird immer mehr zu Commodity, das hattest du ja vorhin schon angesprochen. Das wird auch sicherlich zu immer mehr von auch asiatischer Konkurrenz zu vor allem sehr günstigen Preisen angeboten werden können. Das heißt, man muss sich quasi immer überlegen, womit kann man denn jetzt eigentlich den Mehrwert für den Kunden ausmachen? Mhm. Und das wird immer mehr über Vernetzung, über Problemlösung im Verbund, also Software, Backend, das ganze Thema Verwaltung von Ladepunkten, Abrechnung von Ladepunkten, darüber wird quasi der Unterschied gemacht und immer weniger über die Hardware. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir dort stärker sein wollen. Deswegen unsere Ladecontroller, also die das technische Herz der Wallbox machen, entwickeln wir selbst. Mhm. Und für alle Themen, die wir jetzt gerade für die Zukunft in der Pipeline haben, bedienen wir uns immer mehr Open-Source-Komponenten. Einfach für die Themen, wo wir sagen, naja, es macht halt eigentlich keinen Unterschied. Der Kunde erwartet, dass ich dieses Auto reinstecke und diese Ladeinfrastruktur sauber mit dem Auto kommuniziert und ein Ladevorgang beginnt. Und das sind Themen, von denen wir sagen oder auch überzeugt sind, das funktioniert am besten, wenn da möglichst viele das Gleiche verwenden. Weil dann ist die Kompatibilität maximiert. Es bleibt genug übrig, über die wir als Hersteller unsere Geräte differenzieren können. Aber im Kern sagt der Kunde, es lädt oder es lädt nicht. Und wenn es nicht lädt, ist er unzufrieden. Und das,
so
diese Basics
da,
müssen wir erfüllen. Und da sind wir ganz pragmatisch und sagen, okay, wenn es noch 5 mehr gibt, die auf demselben Kommunikationsstack Fahrzeuge testen, finden wir halt auch die Exoten und die exotischen Komponenten, und wenn wir die vernünftig beherrschen, ist der Kunde happy.
Verstehe. Und wie schwer ist es dann für euch, Leute zu kriegen? Gerade wenn man so einen SAP im Rücken hat, der nach den gleichen Leuten sucht?
Also gerade im Bereich der Software haben wir heute die Situation, dass nur die Hälfte des Teams, was bei uns arbeitet an der Software, auch am Standort ist. Mhm. Das heißt, da hilft New Work definitiv. Das heißt, das Software-Team, was da dran arbeitet, sitzt halt teilweise in München, teilweise irgendwo im Saarland. Und im Großen und Ganzen ist es bei denen eigentlich egal, wo die sitzen. Momentan sitzen sie tatsächlich überwiegend in Deutschland. Das macht bei uns momentan die Kommunikation einfacher, aber das ist jetzt nicht zwingend zwingend erforderlich, dass alle in Deutschland sitzen. Und das macht einem natürlich da ein bisschen flexibler. Und tatsächlich, für viele andere Sachen ist es weniger erfreulich. Die aktuelle Wirtschaftslage macht es sicherlich entspannter als vor 3-4 Jahren.
Verstehe.
Man kriegt auch in dem Dip, den wir gerade in der ganzen Elektromobilität haben, hilft natürlich als uns als Hersteller, der noch da ist.
Das ist auch noch ein Leute, Thema. Ja.
Also, ganz simpel, es ist natürlich nicht schön für die, die betroffen sind, aber heute, wenn wir jemanden suchen, der eine bestimmte Expertise hat, wirklich so die Fachthemen, und jemanden sucht, der das auch schon mal gemacht hat, findet man halt durchaus jemanden, der vielleicht in der Vergangenheit bei einem Unternehmen war, das es nicht mehr gibt oder das nicht mehr in derselben Mannstärke da ist.
Mhm. Okay.
Für uns angenehm.
Okay, aber insgesamt habt ihr ja auch, also ich meine mich an Wirtschaftsmeldungen zu erinnern, dass ihr ja auch mit anderen Umsätzen beispielsweise gerechnet habt. Ich erinnere es nicht ganz. Ich glaube, ihr hattet mit der Hälfte mehr Umsatz gerechnet, glaube ich, die ihr dann tatsächlich hinterher in die Bücher schreiben
konntet, genau, also durftet. Auch uns trifft das. Genau. Wir haben natürlich insbesondere während der Wallbox-Förderung war Verfügbarkeit, war ja quasi alles. Das heißt, wir haben, das ist fast allen so gegangen, wir haben uns natürlich, weil Komponenten gleichzeitig knapp waren, die Sachen aufs Lager gelegt. Mhm. Und haben sie da teilweise auch noch, das ist so. Mhm. Haben mit mehr Umsätzen gerechnet, warten natürlich jetzt auch so ein bisschen an manchen Stellen darauf, dass das Thema Elektromobilität, gibt es da noch jede Menge Ladepunkte zu versorgen, wieder anspringt. Manchen Wettbewerber gibt es so nicht mehr.
Ja, ja, klar.
Das heißt, das ist auch ein Effekt, den wir haben. Und gleichzeitig haben wir aber tatsächlich dann halt auch unser Geschäftsmodell hinterfragt und haben es auch angepasst. Das heißt, vom ursprünglich sicherlich mal reinen Hardwarehersteller immer stärker in Richtung, mal relativ einfach zusammen, Problemlöser für Elektromobilitätsthemen. Das heißt, ganzheitliche Elektromobilität. Mhm. Also den meisten ist ja nicht damit geholfen, dass man jemandem eine Wallbox in die Hand drückt und sagt, werd glücklich damit, sondern wie kommt die an die Wand? Was muss ich, wenn ich mehr als eine da hinhängen will, was muss ich da eigentlich beachten? Wie betreibe ich die? Also gerade wenn ich jetzt einen Fuhrparkmanager habe, mit dem wir sprechen, dann ist dem halt überhaupt nicht geholfen, wenn ich dem eine Palette Wallboxen auf den Hof stelle und sage,
herzlichen Glückwunsch. Bedanken, ja.
Viel Spaß. Glücklich damit.
Eher so der Mr. Wolf aus Pulp Fiction, ich löse Probleme.
Und da wird es dann halt einfach komplexer, und da macht dann tatsächlich in den Projekten die reine Wallbox-Hardware ruckzuck auch nur noch irgendwie 10% des Volumens aus, was dazu zu leisten ist.
Es ist ganz cool und auch spannend, weil das ist das, wo in meinen Augen auch der große Weg an sich ja hingeht, dass wir das ganze Stromnetz in sich vernetzt denken müssen und damit im kleinsten Fall eben auch die Wallboxen untereinander, dass dann nicht 5 Autos gleichzeitig morgens laden, und dann kommt nämlich wie immer dieses, und dann ist die Dunkelflaute und dann wird alles gruselig und
am Ende steht der Blackout.
Und dann flackert mein PC im Büro, weil die Tiefgarage unten den Strom. Also kurz nochmal, vielleicht um das abzuholen. Passiert das reell, dass wir zu wenig Strom haben, um E-Autos zu laden, wenn die morgen um 7, um 8 Dienst beginnen, gleichzeitig anstöpseln, dieses ganze Gleichzeitig-Faktor,
also
Gleichzeitigkeitsfaktor.
Wir können zumindest momentan sagen, dass wir in der glücklichen Lage sind, dass Deutschland zu jeder Zeit in der Lage wäre, den Strom, den wir verbrauchen, auch zu produzieren. Das ist mitunter wirtschaftlich nicht sinnvoll, deswegen kaufen wir ihn im Ausland zu. Und das tun wir in der Regel immer genau in den Fällen, wenn das, was wir im Inland produzieren könnten, ganz simpel marktwirtschaftlich teurer wäre, mhm, als Nachbarländern den Strom abzunehmen, den die günstiger produzieren. Das ist tatsächlich der reale Grund, warum wir Stromimporte haben. Das heißt, auf der Ebene ist das erstmal kein Problem. Das heißt noch nicht, dass wir nicht vielleicht an ein oder anderen Stelle, medial wird das ja dann durchaus gerne mal ausgeschlachtet, dass es irgendwo eine Ausbauplanung in Gemeinde XY gibt, wo wir tatsächlich mal einen Engpassfaktor im Netz haben. Mhm. Den gab es in der Vergangenheit, den gibt es heute und der ist mit Ausbau zu lösen. Aber wir haben jetzt nirgendwo ein flächendeckendes Problem, dass, mhm, dass Strom ein knappes Gut wäre und dass wir das nicht irgendwie gemanagt bekämen.
Mhm. Also kein grundstrukturelles
Problem. Genau, kein grundlegendes Problem. Jemand, der den Edge Case sucht, wird ihn immer irgendwo auch finden.
Klar.
In irgendeinem Beispiel.
Das ist das Wirtschaftsprinzip der größten Boulevardzeitung in diesem Land, glaube ich.
Ja, genau. Hacke auf dem Edge Case rum. Das ist schön.
Genau,
ist,
genau.
Beschreibe dein Geschäftsmodell, der Edge Case.
Und was wir auch immer wieder feststellen, ist, wenn man sich mit Fuhrparkmanagern, mhm, mit Kunden im Allgemeinen unterhält, dass es halt auch einfach auch da, auch in allen, die sich irgendwo mit Elektromobilität beschäftigen, hanebüchene, ich will es jetzt nicht Falschinformationen nennen, aber zumindest schlecht beraten gibt. Also
okay.
Da sagt jemand, ich möchte irgendwie mein Vermessungsbüro mit Bussen, mit so elektrischen Kleinbussen, ID.Buzz und Co. ausstatten und sagt, naja, ich würde da gerne jetzt mal 3 Busse anschaffen und brauche dafür irgendwie Ladeinfrastruktur. Fragt den Erstbesten, der ihm einfällt, den lokalen Energieversorger, mhm, und der sagt ihm, ja, dann müssen wir jetzt erstmal irgendwie einen Netzanschluss erweitern und dann bauen wir 3 Ladepunkte mit 22 kW und dafür, mhm, müssen sie erstmal den Netzanschluss erweitern und dann kriegt der eine Rechnung oder zumindest ein Angebot. Das Gespräch hat sich real so zugetragen.
Kannst du auch mit Zahlen unterfüttern? Was kostet denn sowas dann, wenn man denn dann 3x22 kW, genau, extra will?
Und hinterher beantworten die Frage, brauche ich es wirklich?
Genau, also der konkrete Unternehmer, der das machen wollte, war dann mit Investitionskosten von weit über 60.000 Euro, die in der Kalkulation da hingelegt wurden, konfrontiert. Und hat natürlich.
Also nochmal, 3 Ladepunkte plus eine Aufstockung auf 22 kW Anschlussleistung.
Nicht 22 kW Anschluss, sondern es waren 3 Ladepunkte je 22 kW.
Okay.
Und die dafür nötige Netzanschlussleistung inklusive der, ich sag mal, Verkabelung, Tiefbaukosten, ja, all in schon. Mhm, aber der ist natürlich erstmal rückwärts vom Stuhl gefallen, hat dann kurz überlegt, ob er bei seinem VW-Autohaus anruft und seine Bestellung storniert
sofort
und sagt, diese Elektromobilität, das lassen wir mal sein.
Ja, ich meine, das ist ein viertes Auto,
ja,
das ich dann halt einmal verbuddel.
Und jetzt ganz, ganz offen gestanden, aus meiner Sicht ist nichts davon erforderlich. Also
der möchte im
Maximum 3 Autos gleichzeitig laden.
Mhm.
Das heißt, keins von diesen Autos kann überhaupt mit 22 kW laden. Das heißt, sich da Infrastruktur hinzustellen, auf gut Glück, die auch hier wieder einen Edge Case abdecken könnte, macht halt keinen Sinn. Mhm. Die Frage ist sogar, die Autos sind in einem, also das ist jetzt halt der reale Use Case von diesem Kunden. Mhm. Das ist natürlich bei jedem Kunden anders.
Voll klar, aber
die Realität ist halt oft, dass die Realität eigentlich nicht der Edge Case ist. Das heißt, die Fahrzeuge sind tagsüber im Einsatz, vermessen irgendwo, kommen abends wieder zurück. In der Regel kommen die alles, was die so für die täglichen Fahrten machen, mit der Akkuladung aus. Das heißt, die kommen abends auf den Hof zurück. Das ist kein Unternehmen, was mehr Schicht, vermessen ist nachts schwierig, arbeitet. Das heißt, die brauchen die Autos morgens wieder um 7, um 8, irgendwas in der Richtung. Mhm. Und dann müssen sie voll sein. Das heißt, wir haben irgendwie, selbst wenn die einen langen Tag haben, zwischen 19 und morgens 8 Uhr oder 7 Uhr, haben die Zeit, um diese Autos voll zu laden. Und das geht halt auch. Und da haben wir tatsächlich mal bei uns auf dem Werksgelände, haben wir auch an verschiedensten Orten Lademöglichkeiten für Mitarbeiter, für Firmenfahrzeuge, auch für Testfahrzeuge. Und da haben wir einfach mal Experimente gemacht und haben einfach überlegt, wie weit kann man denn mit einem Lastmanagement den zur Verfügung stehenden Strom runterdrehen und die Autos werden trotzdem noch voll.
Mhm.
Und wir haben das mal gemacht mit 10 Ladepunkten, die wir da haben, die in der Regel gut ausgelastet sind morgens. und haben tatsächlich für 10 Ladepunkte mal die zur Verfügung stehende Ladeleistung auf 22 kW reduziert. Also
insgesamt
konnten da 2 11 kW Autos mit voller Ladeleistung laden und dann ist vorbei. Oder halt aufgeteilt entsprechend mehr Fahrzeuge. Mhm. Und wir haben es eigentlich nie erlebt, dass nicht zur Mittagspause waren eigentlich alle Fahrzeuge voll. Und wenn Fahrzeuge wirklich ganz leer morgens abgestellt waren, sodass die wirklich 5 6 Stunden gebraucht haben, dann haben die mindestens ab der Mittagspause mit voller Ladeleistung geladen. Mhm. Also wir hatten keinen Fall über Wochen, dass nicht alle Autos abends voll waren.
Obwohl nicht Dienstbeginn um 4.30 Uhr morgens ist.
Genau. In der Regel so ab 7 wurde es da dann voll. Bis 8, halb 9 waren dann so meistens die Parkplätze besetzt. Dann waren die Ladepunkte voll.
Ja.
Aber es hat einfach sehr plastisch selbst unsere hohen Erwartungen, was man denn eigentlich alles versorgen kann mit relativ wenig Leistung, nochmal übertroffen, dass man sogar noch mehr versorgen kann, wenn es drauf ankommt. Mhm. Außer wir haben wieder irgendeinen Edge-Case, die kommen wirklich alle gleichzeitig und die müssen alle gleichzeitig weg. Und wir haben irgendwie einen Mehrschichtbetrieb, aber die Realität ist in der Regel so deutlich entspannter.
Aber das hat dann dieses Prinzip, steht er, lädt er mäßig vom Grundsatz.
Ja.
Das heißt, das Auto kommt auch erwartbar nicht mit 2% an, sondern wahrscheinlich mit 40, 60, irgendwas in dem Dreh. Und dann muss es nur noch das restliche Ding fertig zuckeln.
Genau.
Und dann also ist jetzt, ja, je weniger sowieso eigentlich. Schöner für den Akku, ne? Der freut sich.
Genau, der Akku mag es eigentlich, kleinere Ladehübel zu haben. Und natürlich kommt immer mal jemand auch leer an, der dann wirklich vollgeladen werden muss. Aber dadurch, dass halt die meisten Fahrzeuge dann relativ schnell wieder zufrieden sind und sich quasi ausschalten, bleibt dann halt im Laufe des Vormittags, in dem Fall dann jetzt, immer mehr Ladeleistung übrig.
Für den, der leer kam.
Den, der relativ leer kam. Und dann ist er halt relativ schnell dann doch wieder auf der vollen Ladeleistung.
Mhm. Aber wenn du schon sagst, es ist nicht unbedingt das Sinnvollste, den Netzbetreiber anzurufen, weil der ja dann anfängt mit, okay, der hat ja auch ein wirtschaftliches Interesse, ist auch schön, ist auch in Ordnung, finde ich. Worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt als Unternehmen, als vielleicht auch Mitarbeiter, der seinem Chef hinlegen will, hey, wäre doch ganz cool, wenn wir mal es schaffen, unseren Laden in Richtung E-Mobilität zu shiften und dafür musst du das und das tun. Wie funktioniert das denn generell am sinnvollsten? Kann ich einfach einen Elektriker anrufen? Wir haben es gelernt, den Netzbetreibern nicht zwangsläufig. Wen rufe ich an? Was für ein Unternehmen brauche ich da?
Muss jetzt erstmal kurz noch eine Lanze für die Stromversorger und Netzbetreiber brechen.
Das passiert ja selten,
da gibt es solche und solche. Also wir sprechen immer wieder, also vielen von denen und viele davon haben auch irgendwie 10 Jahre Erfahrung mit E-Mobility und sind sehr kompetent und wissen, was sie tun. Und es gibt halt welche, die da sehr auf Nummer sicher und manchmal gibt es sicherlich auch Netzbetreiber, die aufgrund der Herausforderungen und Hausaufgaben, die sie da zu machen haben, eher so ein bisschen dagegen sind. Aber es gibt da wirklich auch sehr gut aufgestellte. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hilft es einfach, jemanden zu fragen, der sich intensiv mit Elektromobilität beschäftigt. Mhm. Das heißt, ganz neutral, das kann tatsächlich auch der Elektriker sein, der nicht sagt, jetzt muss ich wieder sagen, Wallboxen verkabeln, sondern der halt sagt, das ist ein Thema, da gehe ich rein. Es gibt ja Elektriker, die sind spezialisiert auf Smart-Home-Installationen, kennen sich da aus. Mhm. Und so gibt es halt die sagen, lass mich lieber einen Baustromverteiler verkabeln. Mhm. Das ist mein Metier. Und mit diesem ganzen anderen Zeug will ich nichts zu tun haben. Und so gibt es natürlich auch in der E-Mobility Elektriker, die da echt fit sind und das gut machen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich würde demjenigen immer empfehlen, sich mal in die Hände von jemandem zu begeben, der das Thema E-Mobility ganzheitlich angehen kann, weil es ist halt mehr als nur, ich hänge 4 Wallboxen an die Wand und gebe den Strom.
Mhm. Kann ich irgendwie selber rausfinden, ob mein Anschluss passt?
Im allerersten Schritt ja. Ich kann natürlich gucken, wie meine Vorsicherung ausgestattet ist, wie der Anschluss so grundlegend abgesichert ist, beziehungsweise was ich irgendwann mal, wenn das jetzt irgendwie ein jüngeres Gebäude ist, was ich denn eigentlich bei dem Netzbetreiber mal beantragt habe initial. Mhm. Aber was wir in der Regel dann machen, wenn wir irgendwie einen Kunden beraten, dann gehen wir normalerweise in einen Pre-Check rein und das machen nicht nur wir so, das machen auch andere am Markt so, dass man quasi einen Elektriker vor Ort schickt. Dann hat man halt gesicherte Daten und weiß, was man dann tatsächlich dort vorfindet. Und kann eine seriöse Kostenschätzung abgeben und hat da nicht die Situation, dass man irgendwie sagt, ja, gut, habe ich mich verlesen. Und ach nee, da waren die zwei Wände habe ich übersehen, die da bei der Verkabelung noch irgendwie zu berücksichtigen sind. Und das macht alle Seiten immer unglücklich, wenn man das nicht macht. Am Ende steht dann irgendwo eine Rechnung, die keinem gefällt. Und dann muss man sich irgendwie darüber streiten und das ist auch nicht gut. Nee. Also insofern unser Ansatz, und der hat sich tatsächlich bewährt, man macht einen Pre-Check vor Ort, schickt jemanden vom Fach hin, der sich das anschaut und das seriös aufnimmt, und dann weiß man, was zu tun ist. Muss man da irgendwie Parkplätze aufgraben? Also es sind ja sehr, sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ja, müssen da erstmal 200 Meter Kabel gelegt werden, oder habe ich irgendwie ein relativ junges Gebäude und irgendjemand hat weitsichtig da schon mal Kabel an die Stellplätze gelegt für den Fall der Fälle?
Oder Leerrohre oder irgendwie solche Sachen. Gibt's ja alles. Ja. Aber das heißt, ich beauftrage irgendjemanden, wie beispielsweise euch, der das macht, und dann analysiert ihr. Und was ist dann in der Regel zu tun? Ich bin da immer noch so beim Elektriker, du sagst, du hast vorhin schon das Thema Smart Home eingeworfen. Mhm. Wenn ich Lastmanagement höre oder irgendwie Intelligenz in sowas, dann habe ich da immer so ein Home Energy Management System drin, also so ein HEMS, das dann irgendwie doch wieder so ein bisschen intelligentes, bisschen Smart Home und alles. Deswegen, was brauche ich denn da im Minimalfall? Also was wird das die Mindestanforderung sein, wenn ich jetzt bei deinen 10 Wallboxen, die du vorhin angebracht hast, was brauche ich denn da im Normalfall? Und ja, mir ist völlig klar, alles individuell. Habe ich eine Tiefgarage, habe ich draußen freie Stellplätze, sind es 100 Meter mehr oder 20 weniger. Aber so grundsätzlich, was sind so die Bausteine?
Genau, ich mache mal den Blumenstrauß auf. Im Rahmen dieser Gespräche klärt man natürlich auch, was sind denn die Rahmenbedingungen von dem Kunden? Sagt er einfach nur, oh, ich hätte gerne Ladepunkte, sonst habe ich nichts und will einfach nur meinen Netzanschluss nicht überlasten. Und es geht natürlich hoch bis zu Industrieanlagen, wo der Kunde sagt, ja, ich habe jetzt irgendwie auf dem Dach noch eine PV-Anlage, die möchte ich sinnvoll nutzen, und ich habe auch noch irgendwie 3 Elektroöfen, die irgendwie viel Strom verbrauchen, die Peaks verursachen, die möchte ich da auch irgendwie berücksichtigt haben, wo wir dann in einer komplexeren Welt drin sind. Mhm. Aber man hat da einfach ein relativ großes Spektrum, und die Aufgabe des Beratenden ist dann möglichst früh herauszufinden, wie komplex ist es denn, was man da vorfindet, und dann eine Lösung maßgeschneidert daraus, aus dem eigenen Portfolio anzubieten, die dieses Problem löst, was der Kunde da auch hat, damit es nicht zu komplex wird, damit oft auch zu teuer wird und gleichzeitig aber auch die Bedürfnisse des Kunden erfüllt.
Aber das heißt, das macht ihr. Also die ursprünglich von dem Thema Druckmaschinen, Hardware verkaufen. Also zumindest, ich habe noch nie eine Druckmaschine gekauft, außer meinen Drucker von zu Hause. Aber die so aus dem ganz, ganz klassischen Set it, forget it Level kommen ein Stück weit. Also verkauf es, die Wallbox ja auch ein Stück weit so, verkauf sie, ja, dann ist weg. Seid ihr jetzt, habt euch umgebaut zu einem Systemanbieter, der ja dann auch über lange Zeit an dem Kunden dran hängen bleibt, der irgendwie Key-Accounten muss.
Also wir verfolgen ganz klar die Strategie, zum One-Stop-Shop zu werden, und haben da im Prinzip das komplette Portfolio. Also das heißt, wir können dem Kunden eigentlich alles bieten, von diesem Startpunkt. Wir machen eine Bedarfsanalyse, wir checken, was da vor Ort vorhanden ist und die Rahmenbedingungen, kümmern uns um die Installation, die sämtliche Gewerke, also auch den Tiefbau, der erforderlich ist, bis zur Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur. Und dann, ganz wichtig, hast du jetzt gerade schon angesprochen, dann ist es nicht vorbei. Die Ladeinfrastruktur, die muss dann irgendwie mehrere Jahre zuverlässig betrieben werden. Zuverlässigkeit von Ladeinfrastruktur ist ja ohnehin ein heißes Thema.
Ich war gestern
das heißt, die
unterwegs.
Muss funktionieren dauerhaft, die muss regelmäßig geprüft werden, die Kabel müssen geprüft werden, also Sicherheitschecks, wenn was defekt ist, muss es getauscht werden, man muss vielleicht noch eine Abrechnung, je nachdem, was der Kunde genau vorhat.
Jetzt habe ich auch noch
die Ladekarten verwalten.
Ja, da kommen wir gleich dazu.
Also der komplette Blumenstrauß, und damit hat man dann nicht nur einen Beratungsanteil, sondern hat halt auch eine längerfristige Kundenbeziehung, in der der Kunde betreut wird. Der Kunde irgendwann vielleicht feststellt, ich habe irgendwie mehr Fahrzeuge, die Ladepunkte sind ständig ausgelastet, und hat dann irgendwie vielleicht noch mehr Ladepunkte, die er braucht. Also dieser komplette Lebenszyklus, den man da allumfassend versorgt.
Da jubelt doch der Betriebswirt in dir, oder?
Also den freut das. Ja. Aber grundsätzlich ist es definitiv so, das stellen wir immer wieder fest, auch bei Gesprächen mit Fuhrparkmanagern zum Beispiel. Der Fuhrparkmanager hat ja heute zum Beispiel eine Tankkarte, wo man auch irgendwie Wischwasser mitkaufen kann. Weil, warum hat er die? Der will ein Problem vom Hals haben. Nicht jeder Fuhrparkmanager ist begeisterter E-Mobility-Fanboy und interessiert sich da privat irgendwie dafür, sondern der sagt, okay, ich habe hier jetzt Flottenziele oder mein Management hat bestimmte Ziele ausgegeben und ich muss die jetzt umsetzen und hat da selber vielleicht auch keine Ahnung von, was jetzt erstmal kein Vorwurf ist und will das aber gelöst haben. Und der braucht natürlich jetzt irgendjemand, der ihm nicht irgendwie den Bedarf, ich brauche zwei neue Stellen, schafft, sondern sorgt dafür, dass er das gelöst bekommt, seine Elektrofahrer glücklich sind, weil die stehen nämlich ja sonst auch auf der Matte er das irgendwie vom Hals bekommt, in Anführungsstrichen, das Thema.
Mhm. Verstehe ich. Das heißt doch aber im Umkehrschluss auch, dass dieser Fuhrparkmanager sich eigentlich um fast gar nichts kümmern will. Wir wissen aber, dass gerade diese Infrastruktur, diese Backends, das ganze drumherum ja mitunter hochkomplex ist, gerade wenn es dann um Thema Abrechnungen geht. Ich habe erst kürzlich wieder von einem Freund gehört, dass die eigentlich gern umstellen wollten und die Frau hat schon ein Elektroauto und die würden gerne auch zu Hause laden. Und jetzt ist aber die Firma wahnsinnig schwierig, das so aufzubauen, dass das Auto zu Hause geladen werden kann. Der ist aber viel unterwegs und sagt halt, ich will nicht in die Arbeit fahren, um dort mein Auto voll zu laden, um dann rauszufahren. Und sieht aber auch nicht ein, sich irgendwie auf Schnellladeplätze dann abends nach Feierabend oder bevor es losgeht, hinzustellen und dann da noch eine halbe Stunde zu verbrennen. Oder noch schlimmer, das einfach aus der eigenen Tasche zu zahlen.
Kenne jemand mit dem gleichen Problem.
Wie löst sich denn das und woher kommt denn dieses Problem überhaupt? Ist es so ein staatlich steuergeldwerter Vorteilproblem oder ist es einfach nur, weil... Warum ist das so?
Also, wenn man sich so das gesamte Spektrum anschaut, gibt es natürlich auch viele Firmen, die da irgendwie sehr, sehr Hand am Erbel, also gerade auch in der Vergangenheit, Lösungen gefunden haben. Steuerlich, ich glaube, wenn man den europäischen Vergleich wagen, ist man da sicherlich in Deutschland immer ein bisschen strenger als im Ausland. Haben wir immer wieder auch in Gesprächen mit niederländischen Kollegen und auch Kunden festgestellt, dass die einen Dinge vorschlagen, da läuft in Deutschland der Steuerberater mit hochrotem Kopf irgendwo im Kreis und sagt, oh Gott, wir kommen in Teufelsküche. Da sind wir sicherlich ein bisschen strenger, aber ich sag mal, das Positive, es gibt dafür zumindest Lösungen. Also man kann grundsätzlich heute eine Wallbox auch beim Mitarbeiter zu Hause hinhängen und ihm das Leben leicht machen, indem man zum Beispiel das ist jetzt mal so aus unserer Trickkiste, was wir auch anbieten können, aber auch das sind wir nicht die Einzigen, das ist ein lösbares Problem. Das heißt, der Mitarbeiter hat eine Wallbox zu Hause, die wird ihm entweder von seinem Arbeitgeber gestellt oder kommt immer sehr auf das Unternehmen an, wie das handhaben möchte. Man kann die Wallbox tatsächlich auch mieten. Das bieten wir auch an, dass man dem Kunden oder dem Arbeitgeber in dem Fall die Wallbox dann vermietet. Und dann hängt man die Wallbox dahin, die hängt dann im Backend drin und übermittelt quasi die Ladesessions dann auch in das Backend. Und dann hinterlegt man für diesen Mitarbeiter, für diesen Standort einen Strompreis, den entweder der Mitarbeiter hat tatsächlich oder das sind auch manchmal so ein bisschen die Regeln, die Unternehmen sich halt mit ihren Mitarbeitern machen. Man sagt dann, jeder Mitarbeiter kriegt 30 Cent vergütet, unabhängig davon, ob das jetzt sein PV-Strom ist oder ob der den günstiger oder teurer einkauft. Mhm. Das ist dann halt quasi das Angebot an den Mitarbeiter, dass er zu Hause laden kann. Aber da sind tatsächlich die Unternehmen in der Regel führend. Da kann man ein bisschen Best Practices empfehlen, aber da gibt es sehr unterschiedliche Wege.
Ja, aber da kommt nicht der Fiskus. Da kommt nicht der Fiskus und sagt, haha, geldwerter Vorteil. Du darfst nur, wie viel es auch immer, ich bin da nicht so fit, wie viel Euro es auch immer nur sind, die ich jetzt meine Mitarbeiter quasi steuerfrei on top geben kann. Weil wenn ich jetzt einen Außendienstler habe, der viel unterwegs ist, bei 30 Cent, das wird der merken.
Also grundsätzlich, wenn das ein Firmenfahrzeug ist, dann kommt das Unternehmen ja auch auf für die Betriebskosten. Das heißt, da haben wir keinen direkten geldwerten Vorteil. Jetzt haben wir natürlich die Komplexität.
Dass der Mitarbeiter halt dann mit 8 Cent oder was oder 20 Cent oder sowas, dann hat er ja einen Gewinn.
Da habe ich natürlich jetzt die Herausforderung, jetzt habe ich zwar mal irgendwann BWL studiert, bin aber kein Steuerberater. Mhm. Das heißt, und bei Steuerberater ist es in der Regel so wie bei Juristen, frage ich drei, kriege ich vier Meinungen. wir kennen verschiedenste Einschätzungen, mhm. die darauf hinauslaufen, dass man zur Vereinfachung, weil ansonsten, man kann das ja in der Komplexität beliebig in die Höhe treiben. Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft denken, wir haben dynamische Strompreise, soll ich dann den dynamischen Strompreis quasi als Grundlage nehmen? Deswegen ist gerade die Einschätzung, mit der wir jetzt gerade auch arbeiten, die aber jetzt nicht von mir ist, sondern halt tatsächlich von Steuerrechtsexperten, mhm. dass man zur Vereinfachung einen einheitlichen Strompreis annehmen kann, mindestens mal pro Mitarbeiter. Das können wir auch technisch realisieren. Und dann wird der herangezogen. Wenn die Realität ist, dass das gerade PV-Strom ist, dann ist es Glück für den Menschen, der ja auch irgendwie in eine PV-Anlage investiert hat. Mhm. Und wenn das kein PV-Strom ist, dann halt nicht. Mhm. Aber man kann damit zumindest mal dieses Thema lösen, dass der Mitarbeiter zu Hause laden kann und dass der Mitarbeiter das auch, dass wir da kein Abrechnungshassel haben, weil das ist ja das nächste Thema, was der Fuhrparkmanager nicht haben will. Der will ja insbesondere, wenn das Unternehmen mehr als zwei Firmenwagennutzer hat, nicht, dass er am Ende vom Monat irgendwelche Excel-Listen, Papieraufschriebe, Fotos von Zählerstätten oder sonst irgendwas genau. bekommt, sondern im Optimalfall tatsächlich der Verbrauch des Firmenfahrzeugs, was weiß ich, 350 Kilowattstunden in dem Monat, dann vollautomatisch an den Mitarbeiter vergütet wird, inklusive Rechnung, die daraus generiert wird und Zahlung.
Klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein.
Und das geht. Im Prinzip, das Backend generiert dann eine Rechnung mit einem Datensatz. Die Rechnung kann ich, oder diese ist eine Gutschrift tatsächlich, die kann ich dann in meinem IT-System verbuchen. Einmal mit dem Beleg, einmal mit dem Datensatz. Und gleichzeitig können wir jetzt in unserem Fall mit einem Zahlungsdienstleister, sonst sind wir nämlich relativ schnell Bank, das wollen wir jetzt nicht sein, mit einem Zahlungsdienstleister quasi auch automatisch diese Zahlung, das wird dann von dem Unternehmenskonto per Lastschrift eingezogen.
Verstehe.
Und dem Mitarbeiter direkt ausgezahlt. Das ist dann der nächste Automatisierungsschritt. Dass auch da niemand von Hand irgendwas machen muss und wieder Aufwände im Unternehmen.
Das ist die Gehaltsbuchhaltung, die dann da irgendwie streicht, neu einträgt. Also, ja.
Genau, das ist ja so ein bisschen das Nightmare des Fuhrparkmanagers. Oh, da muss ich jetzt irgendwie Kilowattstunden mir erfassen und die muss ich dann jetzt irgendwie noch in die Buchhaltung beziehungsweise in die Lohnbuchhaltung geben und die müssen das dann irgendwie individuell auf die Gehaltsabrechnung buchen. Das sind ja auch alles Aufwände und Komplexitäten. Und wenn ich das wegautomatisieren kann, dann ist in der Regel allen geholfen.
Ich habe schon von Leuten, die dann Barkostenauslagen quasi Monat für Monat mit fotografierten Zählerständen. Und dann kam irgendwann jemand auf die Idee, der Zähler, den du da hast, das ist ja also kein eichrechtskonformer Zähler. Und das wurde dann sehr, sehr, sehr haarsträubend. Wie ist das da? Ist das schwierig? Auch jetzt gerade vor dem Gedanken hin, jetzt haben viele Leute ja nur Bock auf eine Wallbox, auch weil Installationskosten und sowas. Und dann fahrt vielleicht die Mitarbeiterin und der Partner fährt auch noch ein Elektroauto. Geht das dann auch? Oder kommen wir dann in einen Komplexitätsgrad, der nicht mehr so schön ist für euch?
Also ich sag mal, einfach ist es nicht, aber man kann es relativ gut runterbrechen. Wenn dieser Ladepunkt nur von diesem einen Firmenfahrzeug benutzt wird,
dann ist es wahrscheinlich.
Dann muss das keine eichrechtskonforme Wallbox sein. Dann tut dort es ein MID-Zähler.
Was ist das?
Das ist eine europäische Richtlinie, die in Ländern, wo es kein Eichrecht gibt, auch quasi der europäische Rahmen ist, um Messgeräte auszuliefern. Das heißt, wenn wir außerhalb der deutschen und österreichischen Grenzen uns bewegen, dann ist das auch das, was man braucht für einen öffentlichen Ladepunkt. In Deutschland haben wir die zusätzliche Thematik, dass wir das Eichrecht haben. Das heißt, man muss jederzeit auch nachvollziehen können, was war denn der Zähleranfangsstand von dieser Ladesession und der Endstand, auch im Nachhinein. Mhm. Das führt halt dazu, dass wenn ich mehrere Fahrzeuge in diesem Carport laden möchte, also zum Beispiel einen privaten PKW und den Firmen-PKW, dann brauche ich einen eichrechtskonformen Ladepunkt. Macht jetzt aber für die Planung der Infrastruktur, wenn ich das halt berücksichtige, erstmal keinen Unterschied. Muss halt wissen, was brauche ich da? Muss der eichrechtskonform sein? Muss das nicht sein? Mhm. Und aber im Betrieb erstmal, was jetzt Backend, Kommunikation, Schnittstellen angeht, macht das überhaupt keinen Unterschied. Und dann meldet im Prinzip dieser Ladepunkt seine Transaktionen mit dem Firmenfahrzeug. Das kann man dann zum Beispiel auftrennen, indem man zwei RFID-Tokens hat, mit denen man die freischaltet.
Da wollte ich gerade sagen, damit das, heißt, das mal
man hat dann,
greifbar
genau, machen. Genau, damit wir mal so, ja, so ein bisschen auch,
ja, also ich halte den Chip hin und die Wallbox weiß dann, jetzt wird das Dienstfahrzeug angestöpselt, jetzt kommt der private.
Genau, ja. Und dann kann man im Prinzip, wenn man es ganz einfach haben will, hat man einfach zwei Karten oder zwei Schlüsselanhänger. Und das eine ist dann im Prinzip das Firmenfahrzeug, das andere ist Privatfahrzeug oder Gäste. Man hat ja vielleicht mal irgendwie Besuch, der auch, klar, laden möchte. Auch das will ja irgendwie gelöst sein, weil sonst hätte man deine Wallbox hängen und der Besuch kann nicht laden, obwohl da alles da ist.
Das
ist ja
sehr, sehr deutsch.
Besonders schlimm.
Ja, stimmt. Ja, sorry, das geht nicht, ja.
Und diesen Strom, der dann halt auf diese separate Karte geht, die kriegt dann halt der Mitarbeiter nicht vergütet. Die geht dann halt ganz normal über seinen Zähler und ist dann in Anführungsstrichen sein Privatspaß.
Jetzt, ich meine, ein Schelm, wer Böses denkt, aber wie sicher ist das denn? Weil wenn ich jetzt nicht die ehrlichste Haut bin, dann hänge ich da halt mein privates Auto hin und halte da den Dienstwagen.
Aber ist nicht so wie bei der Tankkarte am Ende auch? Also wenn du ganz ehrlich bist, du könntest auch mit deiner Tankkarte von deinem Unternehmen hergehen und einfach damit dann zu Shell, Aral und Co. gehen und sagen, haha, und jetzt wird mein...
Ich habe natürlich noch nie über sowas nachgedacht, aber...
Ich finde es gut, dass du die Frage stellst und ich es mir noch lang genug verkniffen habe, aber...
Aber also, ich sag mal, die Antwort ist dieselbe wie bei anderen Themen auch.
Wer will, der kann.
Wer will, der kann. Und wer Sorge hat, dass das schief geht, macht wie bei den Tankkarten auch Plausi-Checks. Und guckt sich mal die Laufleistungen der Fahrzeuge an und guckt, was da an Strom verbraucht wird.
Ja.
Das habe ich in meiner Zeit bei Lidl gelernt, wenn es um das Thema Pfandbetrug ging. Weil man überführt die Leute nicht, weil sie zwei Pfandflaschen betrügen, sondern weil sie gierig werden. Das heißt, wer das vielleicht einmal macht, da fällt es nicht auf, weil das ist
Move,
eine so gelegene Abweichung.
Aber
in der Realität ist es oft so, dass die Leute es dann halt übertreiben. Und dann fällt es halt doch auf. Wenn ich dann irgendwie ein Auto habe, was rechnerisch einen ID.3, der realistisch dann irgendwie 40 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchen würde, dann fange ich zumindest an zu überlegen, entweder heizt derjenige ganz schön.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann ein, der fährt viel bergauf.
Ja, genau. Der heizt sehr viel, also weil es sehr kalt ist. Offenbar.
Ja, oder so, ja. Genau, ja. Okay, verstehe. Ein großes Thema und auch bei den Wallboxen, auch vor allem, wenn es viele sind in einer Reihe, wenn wir jetzt wieder auf dieses Dienstwagen-Park oder Fuhrpark-Thema gehen. Plug-in-Hybride sind ja mit die beliebtesten Dienstwagen lange gewesen. Und ich habe auch das Gefühl, es kommt gerade noch so wieder.
Die haben gerade eine kleine Renaissance erleben sie im Moment.
Auch weil das jetzt keine Plug-in-Hybride sind, wie wir es kennen, sondern mehr so auf Range-Extender-Basis. Dann auch aus China vielleicht kommt. Das ist ja beim Laden immer so ein Ding, wegen Plug-in-Hybride sind oft einphasig beim Laden. Was muss ich denn da beachten und ist es ein Problem? Also, weil wir kennen das, diese vielen Bilder mit eingeschweißten Ladekabeln und dass Plug-in-Hybrid-Fahrer nicht die ladefreudigsten E-Mobilisten sind.
Also, gar nicht wirkliche E-Mobilisten sind häufig.
Ich glaube, die Grundfrage ist immer, aus welchem Grund wird das Fahrzeug angeschafft?
Ja.
Ist das ein reines Steuerspar-Vehikel, dann hat derjenige eventuell auch gar kein Interesse, das Fahrzeug je zu laden. Oder ist das wirklich ein Fahrzeug, also wir haben in der Vergangenheit relativ viele Plug-in-Hybriden in der Heidelberg-Flotte gehabt, insbesondere auch außerhalb von der E-Mobilität, wo wir da vielleicht noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten mussten an mancher Stelle. Und bei denen ist es halt so, dass die zumindest halt ihre Pendelfahrten in der Regel rein elektrisch machen können. Das setzt aber halt im Großen und Ganzen immer voraus, dass es halt auch Ladepunkte gibt, weil dass jemand sagt, okay, ich habe ja ein Auto und das kann ich tanken und wenn ich halt keinen Ladepunkt habe, dann es muss ja irgendwie convenient sein. Deswegen, wenn ich das als Unternehmen nachhaltig und ernsthaft machen will, dann ist meiner Meinung nach der Plug-in-Hybrid eine Einstiegsdroge. Und dann muss ich aber auch irgendwie eine Rahmenbedingung schaffen, indem ich ja Ladepunkte habe und die Leute da langsam ranführe und damit auch zeige, dass es ein lösbares Problem ist, damit langsam die Ladepunkte skaliere und den Leuten sagen, okay, ja, funktioniert. funktioniert, hat jetzt irgendwie 2 Jahre lang oder 3 Jahre typische Leasingdauer täglich funktioniert für die Pendelstrecke. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass das irgendwie dann auch beim nächsten Auto vielleicht dauerhaft rein elektrisch funktioniert. Du hattest jetzt aber gerade noch das Thema einphasig laden angesprochen.
Ja, also so technisch.
Da haben wir jetzt vielleicht noch so einen kleinen technischen Exkurs. Dieses einphasige Laden führt halt dazu, wenn man ein dreiphasiges Stromnetz hat, dass wir quasi ein Ungleichgewicht haben. Das heißt, ich belaste eine einzelne Phase stärker. Wir haben das jetzt in unserem Lastmanagement so gelöst, dass wir einmal bei der Installation immer mit einer gedrehten Phase anschließen. Das heißt, das, was bei dem einen Ladepunkt Phase 1 ist, ist bei dem zweiten Phase 2. Damit habe ich schon mal, ich sag mal, rein über die Installation gelöst, dass da der ein oder andere
Lastverteilung
da der ein oder andere Plug-in-Hybrid vielleicht kommt. Bei der maximalen Leistung überwachten die Systeme dann entsprechend auch die Belastung pro Phase und sorgen dafür, dass die Gesamtlast nicht nur in Kilowatt, also in der Leistung, sondern tatsächlich in den Strömen pro Phase kein Limit reißt. Und wenn man das, ich sag mal, geschickt verteilt, wir hatten zeitweise irgendwie auch vor unserem Entwicklungszentrum eher mal so 80% Plug-in-Hybride an manchen Tagen. Und auch das war dann gut lösbar. Wobei wir jetzt tatsächlich bei den Kundeninstallationen schon feststellen, dass es immer mehr rein elektrische werden. Das heißt, auch wenn die jetzt vielleicht gerade eine kleine Renaissance erleben, mittelfristig wachsen wir da eher raus. Das Problem löst sich so ein bisschen aus anderen Gründen. Es ist aber auch tatsächlich in der Praxis kein großes Drama, wenn die technischen Rahmenbedingungen halt gegeben sind.
Okay. Gehen wir noch einmal kurz in die Praxis. Wenn ihr jetzt so ein System aufsetzt für, wir bleiben mal bei dem Beispiel, gewerblicher Betrieb, 10 Ladepunkte plus Dienstwagen zu Hause laden, einfach mal so ein Beispiel. Wie ist das dann, ist das ein Abo-Modell bei euch? Also entstehen dem Nutzer dadurch monatliche Kosten oder wie ist das in der Handhabung geregelt?
Genau, also es gibt im Prinzip für diesen Teil der Abrechnung haben wir ein Backend, das bieten wir in zwei Ausbaustufen jetzt in unserem Fall an. Das ist einmal Backend Basic und Backend Pro. Das eine ist quasi, ich möchte nur Zugriffsberechtigungen verwalten. Das ist quasi so der Einstieg. Und das zweite ist dann inklusive der Abrechnung, wo dann auch solche Themen drin sind, wie die automatische Rückerstattung von Dienstwagenkosten. Das sind so im Prinzip die zwei Bausteine. Erstmal nur, wenn ich Ladeinfrastruktur kaufe und möchte die jetzt einfach nur betreiben, verwalten. Und dann kommen wir jetzt halt noch in verschiedene Spielwiesen, möchte ich einen regelmäßigen Service, sodass ich wirklich als Fuhrparkmanager mich um gar nichts kümmern muss, sondern das ein anderer tut. Da kommt übrigens die nächste Synergie auch mit der Druckmaschine. Druckmaschinen sind ja ein bisschen teurer als Wallboxen. Das heißt, da gab es schon viel früher einen Bedarf auch für Finanzierungslösungen. Das heißt, die Heidelberger Druck hat eine Print Finance, auch eine BaFin-regulierte Finanzierungsgesellschaft.
Also ihr seid doch eine Bank.
Über diesen Weg dann tatsächlich wieder mit einer entsprechenden Bankenlizenz. Und die können zumindest im B2B-Umfeld tatsächlich direkt solche Finanzierungen anbieten. Und da haben wir dann auch tatsächlich mit den Kollegen ein Angebot gestrickt, mit dem wir dann die Initialkosten von so einem Ladepunkt in ein Abo übernehmen können. Und da können wir dann halt so ein Gesamtpaket schnüren aus Miete der Hardware und dann sonstigen Servicekosten wie ein Backend, wie eine regelmäßige Wartung, so dass der Fuhrparkmanager dann tatsächlich sagen kann, okay, mit diesen Ladepunkten habe ich im Optimalfall nichts zu tun. Und wenn doch was ist, dann rufe ich zumindest dort an und teile mit, dass ich ein Problem habe. Und dann kümmert sich jemand, sodass er das im Prinzip weitestgehend aus dem Kreuz hat, könnte man salopp sagen.
Wo wir gerade beim Geld sind, ist noch so ein anderes Thema. Du hast vorhin auch schon angesprochen, dass die Wallbox-Förderung, also die private Wallbox-Förderung bei euch so ein, ich glaube in der ganzen Branche, bei vielen, ziemlich schöne schwarze, tiefschwarze Zahlen verursacht hat. Und jetzt gibt es sie nicht mehr. Das war dann nicht so schön für einige. Aber im Firmenumfeld gibt es ja noch Förderungen. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, was gibt es da, wenn ich jetzt mir für mein Unternehmen, wenn ich das, also mein Gedanke ist so ein bisschen, wie machen wir das unserem Chef schmackhaft? Oder wie mache ich das
So. Also nicht unserem, weil dem ist schon sehr schmackhaft.
Aber. Genau, wir haben ja hier glücklicherweise auch die ganze Tiefgarage ist voll mit Wallboxen. Also wir sind da glücklicherweise ausgestattet hier im Haus. Aber was geht da? Ist da noch was drin? Ist das so eine Wissingsche PV-Förderung, die dann 4,5 Stunden oder wie lang es war, boom, leer ist? Oder gibt es da wirklich noch was, wo man auch drauf setzen kann, was sich lohnt?
Wir haben da einen großen Flickenteppich mittlerweile. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele deswegen. Lokale Förderungen. Wir haben jetzt nichts Großes, Bundeseinheitliches mehr. Das heißt, es bleibt einem nichts anderes übrig, als auf den Partner, den man da für die Ladeinfrastrukturplanung hat, zu fragen und sich lokal zu informieren, weil es gefühlt jede größere Stadt hat nochmal irgendein eigenes Thema. Man hat dann irgendwie die Landeshauptstadt München macht etwas und die Augsburg macht dann was anderes. Also es ist leider ein ganz schönes Flickengebilde geworden. Das heißt, es gibt insgesamt jetzt nichts groß Angelegtes mehr, aber es gibt immer, man sollte sich immer mal gucken, ob es vielleicht irgendwo in der lokalen Gegend was gibt, was dann noch gibt. Oder was noch möglich ist. Ansonsten sind die Anreize natürlich mittlerweile einfach nur in eine andere Richtung geschiftet. Das heißt, was immer wieder für Fuhrparkthemen ein großer Treiber ist, ist natürlich einmal die Dekarbonisierung der Flotte als solches. Also jetzt, ich sag mal, klassische Nachhaltigkeitsziele vom Unternehmen und natürlich mittlerweile auch zunehmend der Firmenwagenfahrer, der feststellt, wenn ich auch jetzt mit den erhöhten Grenzen, wenn ich einen Elektrodienstwagen mit 0,25% versteuere versus einem Benziner oder Diesel, den ich mit 1% versteuere, dann macht das halt für diejenigen, die auch die höherpreisigen Firmenwagen fahren, mitunter einen ganz schön ordentlichen Unterschied, was die alleine darüber natürlich in E-Mobilität treibt oder die zumindest schmackhaft macht.
Verstehe.
Also sprich, selbst wenn jetzt die direkte Förderung nicht mehr so vorhanden ist, haben wir zumindest eine indirekte Förderung, deren Hebel aber nicht zu unterschätzen ist. Weil wenn wir uns mal anschauen, wie denn eigentlich Fahrzeuge in Deutschland zugelassen werden, dann sind das halt zu 2/3 gewerbliche Zulassungen. Das heißt, die treiben einmal die Erstnachfrage und gleichzeitig wandern genau die Fahrzeuge dann irgendwann auch in den Zweitmarkt und bieten in der Regel für ich sage mal, jeden, der sich halt irgendwie halbwegs günstig ein Auto kaufen will, eine Möglichkeit, sie halt nicht zum Neupreis zu kaufen, sondern halt gut gebrauchte Elektrofahrzeuge. Das heißt, für den Gesamtmarkt ist es total wichtig, dass diese Flotten möglichst viel Elektrofahrzeuge haben, einfach damit Fahrzeuge in den Markt kommen.
Kannst du es vielleicht einmal zumindest grob beziffern? Das ist für viele einfach ein unglaublich undurchsichtiges Konstrukt. Also wie spare ich denn jetzt? Nehmen wir mal an, ich habe einen Dienstwagen, Mittelklasse, also so, weiß ich nicht, Audi A4 Niveau.
Ja, du sagst es, den R5.
Ja, nein, ich persönlich möchte ich den gerne haben, aber der ist nicht Mittelklasse.
Deswegen war ich auch irritiert, aber.
Ja, nein. Aber, oder ein vergleichbares Elektroauto. Wo ist denn da mein Benefit monetär aufs Jahr gesehen? Also wie ist denn die Differenz? Ich kann es nicht greifen.
Die Differenz ist, man hat, was jetzt den zu versteuernden Betrag angeht, ist es halt genau ein Viertel, 0,25% versus 1%. Das heißt, wenn ich bei dem einen ganz simpel 500 Euro zu versteuern hätte, sind es halt dann entsprechend nur noch ein Viertel davon. Und das ist im Geldbeutel sehr deutlich spürbar und führt halt dazu, dass man, wenn man einen Elektrodienstwagen fährt, oft im Ergebnis irgendwie Pi mal Daumen vielleicht 100 Euro im Monat tatsächlich dafür bezahlt, dafür, dass man mit Sprit in Anführungsstrichen, also mit Energie versorgt ist und ein Fahrzeug hat, dass man sich nicht kümmern muss. Mhm. Das ist in aller Regel ein sehr, sehr guter Deal.
Billiger kann man es nicht haben eigentlich.
Ja,
okay.
Und das ist halt erheblich mehr Geld, wenn dasselbe Fahrzeug in derselben Klasse mit einem Verbrenner ausgestattet ist, rein aus diesen steuerlichen Themen.
Okay, so, das nur als Anreiz nochmal ganz greifbar für euch.
Okay. Also es lohnt sich.
Ja, auch heute offensichtlich, schon. Ja.
Und zugegebenermaßen lohnt das sich auch, wenn man es richtig macht für den Flottenbetreiber. Also wenn wir mal uns schauen, also insbesondere in der Praxis ist es außer jetzt in der reinen Außendienstflotte, ja oft so, dass sehr, sehr viele Firmenfahrzeuge in der Praxis auch am Firmenstandort oft geladen werden können. Das heißt, der Anteil der Außerhausladung ist oft gar nicht so groß, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Und damit lassen sich natürlich dann die Betriebskosten von so einem Fahrzeug sehr in entspannte Dimensionen bringen. Und wenn ich jetzt wieder mit so einem 30 Cent pro Kilowattstunde realistischen Preis kalkuliere, wenn ich am eigenen Standort lade, dann sind die Betriebskosten von so einem Fahrzeug, jetzt rein was Treibstoff angeht, halt weniger als die Hälfte wie die von einem Verbrenner. Und das macht insbesondere, wenn ich höhere Laufleistungen habe, hat das ja dann schon einen Effekt.
Mhm. Aber hast du da so eine TCO-Rechnung, auf die es am Ende ja ankommt, also die Total Cost of Ownership. Wo du sagst, wir haben ein Beispielfahrzeug, wie es Patrick gerade schon angebracht hat, dass man sagt, damit sparen wir das gegen das. Also kann man das rechnen oder ist es zu individuell auf die Situation?
Man kann es überschlagsweise rechnen. Mhm. Was einem da immer so ein bisschen das Leben schwer macht im Vergleich, ist die Realität, dass Leasingraten, und das ist halt im Flottengeschäft oft der große Treiber, von allem Möglichen beeinflusst werden, nicht immer zwingend davon, was das Auto für einen Bruttolistenpreis hat. Manchmal muss irgendwas gerade weg, irgendwas will man in den Markt drücken, man möchte irgendwie Anreize schaffen, man hat irgendwie gute Konditionen als Firma, weil man irgendwie viel abnimmt. Also da gibt es ganz viele Effekte, die da reinspielen, die jetzt halt aus diesem ganzen Thema nicht eine reine Finanzierung eines Fahrzeugs machen, sondern ganz viele Quereffekte reinschießen. Ja. Aber jetzt, wenn man rein die Kosten des Fahrzeugs, was man über den Kauf oder eine Finanzierung des Fahrzeugs hätte, dann ist das bei realistischen Laufleistungen von 20.000 Kilometern mal und aufwärts in dem Bereich der Firmenflotten, dann ist das definitiv im TCO positiv für das Unternehmen. Wenn jetzt natürlich irgendwie der Sondereffekt reinspielt, dass der 3er BMW Diesel gerade die halbe Leasingrate hat von einem i4, der vergleichbar wäre, dann haut es mir das natürlich an der Stelle kaputt. Das liegt aber nicht an dem Bruttolistenpreis von dem Fahrzeug, sondern es liegt halt daran, dass dann offenbar der Diesel gerade
Sonderumstand.
Weg muss. Dass die Lager voll sind.
Ja, genau, dass die Lager voll sind. Ja, okay. Ja, komplex, aber spannend.
Alles klar. Hast du noch was?
Weil nee, wir können jetzt zu einem weniger komplexen Teil des Podcasts übergehen.
Das findet ja aber nicht jeder Gast, wenn wir darüber gehen. Manchmal ist es ja mit sehr viel Zögern verursacht. Aber wir machen das auch in dieser Folge so. Am Ende des Move-Podcasts kommen immer die A- und B-Fragen. Das heißt, du darfst dich, ich betone, schnell, und ich betone auch, für das eine oder das andere entscheiden.
Ja. Und das heißt nur A oder B.
Ganz ja, genau.
Und vor allem meistens kein C und auch nicht A, B. Also, aber das, ich bin zuversichtlich, dass du das hinkriegst.
Das glaube ich auch.
Alle Fragen sehr adäquat beantwortet. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
A.
Okay, du darfst den Begriff schon nennen.
Ach so. Also ich fühle mich dem Streaming-Dienst hingezogen.
Okay. Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Okay. Du bist auch Tesla-Fahrer gewesen, richtig?
Genau. Ich bin 5 Jahre einen Tesla gefahren. Und kann zumindest nichts Negatives über das Fahrzeug berichten. Das hat mich nie im Stich gelassen.
Aber du fährst jetzt ich muss das hier nochmal kurz unterbrechen. Was fährst du jetzt?
Ich fahre jetzt Audi und fahre tatsächlich Audi aus so einem Sondereffekt. Er war günstig.
Aber es ist kein Diesel, das kann man an der Stelle sagen, genau, sondern auch ein Elektroauto.
Ich bin der Elektromobilität treu geblieben.
Ja.
Okay. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Ah, Loft.
Okay. Auto oder Fahrrad?
Bekenne mich schuldig. Auto.
Das ist halt mit Schuld nichts zu tun.
Und das, obwohl du in Heidelberg wohnst. Das ist irgendwie.
Ich wohne ja gar nicht in Heidelberg. So. Ich arbeite nur dort. Ich,
okay.
Ich bin auch jemand, der von diesem New Work-Thema tatsächlich profitiert, weil ich wohne tatsächlich im Nordosten von Frankfurt.
Okay.
Und arbeite aber in Heidelberg. Oder in Wiesloch.
Okay. Wenn du sagst Auto, dann vorne oder hinten?
Ich fahre gerne, also vorne.
Bist du ein guter Fahrer?
Das ist der klassische Fall, wo gefühlt so ziemlich jeder von sich sagt, ja, also ich...
Ja, genau, das ist der erste Teil der Frage. Was würdest du selbst sagen? Genau.
Ich selbst würde vermutlich auch ja sagen. Ich zähle mich da mal mit rein.
Was sagt denn deine Familie? Bist du ein guter Fahrer?
Die lassen mich regelmäßig fahren. Also die scheinen damit leben zu können.
in Sachen Datenschutz und AGBs, vor allem spannend jetzt mit deinem IT-Background ein bisschen. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Ich bin nicht der Aluhut-Mensch. Ich weiß oder ich bin realistisch zu wissen, dass es kein IT-System gibt, in den nicht jemand reinkommt, wenn er wirklich rein will.
Aber stimmst du AGBs zu?
Ich stimme AGBs in der Regel zu, weil ich den Dienst ja nutzen will.
Okay.
Ich bin der Komforttyp.
Okay. In Sachen Wunsch-Adrenalin-Level, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder lieber Fliegenfischen?
Angesichts der Alternative Fliegenfischen dann halt doch der Motorradfahrer.
Okay, Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Und Steak oder Falafel?
Falafeln sind auch gut, aber ich bleib beim Steak.
Okay. Und Nachteule oder Lerche?
Eindeutig Nachteule.
Alles klar. Niklas, vielen, vielen Dank für all die Infos an euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wie immer möchten wir auch dir dieses am Ende des Gesprächs den abnötigen. Wenn es noch Fragen gibt von unseren Zuschauern, Zuhörern, Lesern und Co., die dürfen wir direkt an dich stellen, stimmt's?
Sehr gerne.
Und du beantwortest sie alle.
New Work-mäßig aus dem Nordosten von Frankfurt.
Genau.
Und wo du sie beantwortest, ist auch uns völlig egal.
Von egal wo auf der Welt.
Genau, super. Also das heißt, schreibt uns gerne in die Kommentare bei Spotify, YouTube, iTunes oder auch gerne Mail an podcast@move-magazin.de und sagt uns, was ihr gerne wissen wollt und auch, wie es euch gefallen hat, ob ihr Wünsche für Gäste und Co. habt. Ansonsten bleibt noch zu sagen, abonnieren nicht vergessen, liken, teilen.
Weitererzählen.
Und so weiter. Und dann?
Und alle Folgen nachhören, die ihr noch nicht kennt.
Also,
mach.
Habt eine Aufgabe.
Ja, eben.
Gut. Dann, Niklas, vielen Dank, Patrick. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.